sich der Mensch, sondern in der Bemühung und dem Bruder. Mit der Menschwerdung Christi hat Gott kein anderes Antlitz als das des Bruders. Nun, ich glaube, durch die einander bekämpfenden Glaubensbekenntnisse unserer Zeit, durch die wirtschaftlichen, politischen, kulturellen Gegensätze, ja, durch die Gegensätze des Glaubens und des Unglaubens hindurch, versammelt sich langsam in unserem Welt, sammeln sich zwei Fronten, bilden sich zwei Fronten, die nicht mit diesen eben genannten Gegensätzen zusammenfallen. Diejenigen einerseits, die ihr eigenes Dasein und ihre Welt auf sich selbst zu erklären suchen, und die anderen, die Gott und durch Gott sich selbst im Bruder finden. Es ist, glaube ich, völlig unbedeutend dabei, in welchen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lager die Einzelnen stehen. Ja, sogar, ob sie den Gott ausdrücklich wissen oder nicht. Diese zwei Fronten gehen durch alle Sphären quer hindurch, auch in unserer Seele und auch in der Kirche. Hier haben wir, glaube ich, ein Maßstab der Beurteilung unserer eigenen Existenz und unserer Welt aufgestellt, und dieser Maßstab heißt der Bruder. Somit haben wir die zentrale Ansicht all unserer folgenden Betrachtungen ausgesprochen. Sie stimmt, glaube ich, ehrlich mit der Botschaft Christi überein. In unseren Vorlesungen, 10 Vorlesungen, wird es darum gehen, diese noch unartikulierte Einsicht irgendwie gedanklich auseinanderzufalten. Dies wird nicht leicht sein. Wir leben heute in einer seltsam verworrenen Zeit, in einem Gebirge von dunklen und unkontrollierbaren Zusammenhängen, sodass es uns schwerfällt, uns auf die allerletzten Gründe unserer Existenz zu besinnen, ehrlich uns auf diese Gründe zu besinnen. Man muss manchmal abseits gehen, abseits von den Dingen in eine fast unzugängliche Stille. Haben Sie es schon beobachtet? Unter den Verläufen kann man sich oft nicht einmal des Vaterunsers erinnern. Und das ist schlimm. Still und schweigsam sind jene, die uns etwas von diesen letzten und bestimmenden Dingen der Existenz sagen können. Ihre Worte sind oft nur schwache Zeichen, gleichsam schwankende Brücken über ihr endliches Sein und Sagen hindurch und hinaus. Es gibt so wenig hilfreiche Worte in unserer Zeit. Wenn es um das Eigentliche geht, wird der weiseste Ratgeber jener sein, der in der Liebe zu uns des Ratgebers oder des Predigers. Schon erlebt zu haben. Der echte, wesenhafte nicht, nicht am Bitte sie, nicht aber es möglich ist, nicht erlösen sie bei unter Thomas von Aquin, Summa unter Theologica, unter Sekunde Sekunde, nicht Questio 129 de Magnanimitate durch. Es sind nur 8 Artikel. einstellen. Da wäre etwas, das wäre ein alltägliches Dasein. Nicht ein Stück aus der Masse. Ich glaube, ein solcher Mensch würde ihn verleiden müssen. Die Gipfel der höchsten Bäume werden am meisten zerzaust. Das Unwetter gehört dem Größten zu. Zugleich wäre, glaube ich, ein solcher Mensch von einer glühenden Einfachheit auf die Sprache von ihm. Die größten Wahrheiten würde er aussprechen mit den Worten eines Kindes. Ist es nicht erstaunlich, dass die größten Heiligen, Johannes von Kreuz zum Beispiel, oder eine Theresia von Avila, wenn sie von der Strenge und vom Leid der Erfahrung von Gott gesprochen haben, es mit Gedichten und Liedern gesagt haben, in Verbindung von Liebe und von Freundschaft die Rede war. Und in dieser großzügigen Haltung, dem Sein gegenüber, würde eine Überheblichkeit mitschwingen. Die eigentliche Größe seiner Person würde ein solcher Mensch als unverdientes Geschenk betrachten. Was hindert uns aber daran, diese freudige Bewusstheit unserer Seele, diese Großzügigkeit des Fühlens und des Empfindens, des Nichtdenkens auch und unseres Einsatzes in der Existenz, in unserem Alltag zu verwirklichen. Die geistlichen Autoren des Mittelalters, des menschlichen Daseins, machen uns auf zwei Gefahren aufmerksam. Auf zwei Zustände der Seele, die uns auf uns selbst, auf unsere enge Welt zurückwerfen. Nämlich Trägheit und Angst. Zwei sehr große Gefahren. Erstens die Trägheit. Vielmehr Überdruss. Acedia heißt es. Sie hatte bei diesem Klassiker eine ganz eindeutige Definition. Und sie hat nichts mit dem zu tun, worüber unsere Schulmeister uns damals sprachen, bevor sie uns gewarnt haben, vielleicht auch unsere Väter. Hat nämlich nichts zu tun mit Müßiggang und Faulheit. Ganz im Gegenteil. Heißt nicht Fleiß und nicht Arbeitsamkeit, sondern eben Großmut. Hochgebundenheit der Seele, magna animus. Überhaupt ist der Überdruss nicht eine Sünde der Jugend. Sie ist bei diesen geistlichen Autoren das Dämonium meridionalis. Mittagsdämon, eine tiefe Versuchung, die den Menschen in der Mitte des Lebens befällt, die in die Entscheidungssituation der sogenannten zweiten Bekehrung fällt. Sie ist die Versuchung eines vom Leben ernüchterten Menschen. So sehr, dass ihre volle Bedeutung erst im Kreis eines gehobenen Menschentums, nämlich in der Zelle der Mönche, voll erkannt wurde. Die Bonaventura behauptet, dass die Menschen der sogenannten Welt Sie besteht in einer eigenartigen Traurigkeit, in einer Entmutigung angesichts der Krise, in einer Flucht der Seele aus sich selbst heraus, vor sich selbst. Ein solcher Mensch findet an nichts mehr Geschmack. Er vermöchte mit seiner eigenen Mitte irgendwie nicht verlassen, nicht möchte hinausbrechen in die Betriebsamkeit, in die in eine Welt von Fleiß, in die Welt der Leistung, in das Gestrüpp der Unbedeutungen. Sie ist eine träge Traurigkeit, die sich das Große nicht mehr zumutet. Flucht angebiedert und gelangweilt sein vor dem Hohen, die Verzweiflung eines ausgebrannten Innern, die innere Bilder der Schwachheit, das ist es, glaube ich. Diese Flucht vor dem Eigentlichen tut sich gut in einer schweifenden Unruhe. In der Unerfolglichkeit der Neugier, Curiositas, in der Zuchtlosigkeit in der Sphäre des Schaubaren, Hörbaren und Erfahrbaren, Studiositas. Wie verpassen Sie auch, wenn Ihre Professoren Sie zu Studiositas zwingen? In der inneren Rastlosigkeit, in Quietude, in dem vielen Leib der Vorstellungen und Bildern, in das die Seele sich ergießt gleichsam, in Fortunas, in der Unstetheit des Ortes und des Entschlusses, in Stabilitas loci vel propositi. Wie tief haben diese Alten in unsere Existenz hineingeschaut, in unsere heutige Existenz? Und dann in der stumpfen Gleichgültigkeit, nicht wahr? Torpor. In der Kleinmütigkeit, Pussy Animitas, und in einem seltsamen Nicht-Wohlein mit den anderen, Malizia. In diesem ständigen Mörder, in diesem Grob, alles ist Mut und Kabis, wie man bei uns in der Schweiz sagt, nicht wahr? Mut und Kabis. In einem ständigen Grob irgendwas, was unser Sein irgendwie berührt. Rancor heißt das. Nicht war lateinisch, Rancor. Wir haben hier anhand von Eroberungen von Gregor dem Großen und von Thomas von Aquin und noch von vielen anderen eine Liste zusammengestellt. Sie enthält eine nahezu vollständige Symptomatik von dem, was sie zum Beispiel bei dänischen Philosophen in der Schrift Krankheit zum Tode nachlesen könnten und dort als Verzweiflung der Schwachheit bezeichnet ist. Und was der Philosoph Heidegger, Martin Heidegger, in Sein und Zeit als Beschreibung der Alltäglichkeit dargestellt hat. Diese freudlose, verdrießliche und verwirrt selbstsüchtige Verzicht auf Größe. Welchen heutigen Philosophen ist dieser Situationen. Zeugnis hat Größe darzuleben. Wir haben als Christen einfach keine Zeit, unmöglich zu sein. Wir haben keine Zeit, mutlos zu sein, niedergeschlagen zu sein, uns mit unseren kleinen Leistungen zu begnügen, mit unserem eigenen Unglück und dabei das Träumen zu verlernen. Wir haben so wenig Zeit und es gibt so viel, wovon man träumen könnte und müsste. Dies fordert von uns und dies ist vielleicht die Verrichtung der heutigen Pathologie und vielleicht eine Verrichtung, die Sie einmal einschlagen könnten, nämlich eine Theologie der Hoffnung zu erarbeiten. Treue zur Hoffnung, Ausharren in der Hoffnung. Die Hoffnung ist, glaube ich, das Maß unseres Christseins, weil sie eben Liebe ist. Vor allem unseres christlichen Zeugnisses in unserer Welt. Ich habe schon vor ungefähr 2 Jahren Ihnen einmal gesagt, unglücklich kann ein jeder sein. Das ist so leicht. Ich vermache, das im Kopfstand, wenn ich will. Aber Freude zu haben, glücklich zu sein, das ist schwer. Das ist eine schwere Aufgabe. Aber machen wir was. Der beste Beweis für die Wahrheit des Christentums, und ich bitte, ich spreche hier aus Erfahrung, ich glaube, der beste Beweis für die Wahrheit des Christentums wäre demnach in unserer Zeit durch unser Denken und durch unsere gelebte Haltung ein Zeugnis davon abzulegen, dass das Christentum eine Religion der Hoffnung und der Freude ist. Dass die Christen den eigentlichen Kern einer neuen Menschheit bilden. Und überall dort, wo radikal gehofft wird, dass Christentum bereits seine Verwirklichung findet. Vielleicht unter fremden, unerkannten Formen, dennoch aber schon da. Wir haben damals schon miteinander besprochen, der hoffnungsvollste Satz, der tröstlichste Satz der Theologie für mich ist extra ecclesiam nulla salus. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Nämlich, wenn Sie Ihre Logik, die Sie gut durchstudiert haben, hervorkehren, lesen Sie nach den Gesetzen der Logik einen solchen Satz von rückwärts nach vorne, dann ergibt sich daraus, dass ein solcher Satz allgemein, einschließend und positiv ist. Also außerhalb der Kirche gibt es kein Heil, rückwärts gelesen, überall wo Heil bereitet ist die Kirche. Wo sich aber Heil ereignet, das müssen wir dann noch theologisch ausmachen. Sie haben darüber viel. verhindern die zweite große Versuchung, nämlich die Angst. Ich muss da sehr zurückhaltend sein. Die Angst ist eine schwere Sache. Die Angst ist eines der am schwersten beschreibbaren und zugleich allgemeinsten Phänomene unseres seelischen Lebens.
Traurigkeit und
glaube, die tiefste Tiefe des Vorsehens dieser Begriffes fällt mit diesem Begriff, Paulus Hoffen wieder Hoffnung, nicht bezeichnet hat. Und dann der Begriff Auferstehung. Dieser Begriff ist dann die tiefste Überwindung von Angst und von Überdruss. Darüber müssen wir dann doch nicht versprechen. Vielleicht tue ich am Anfang von der nächsten Vorlesung diese zwei Begriffe ganz kurz erörtern. Und dann habe ich diese zwei Thesen aufgestellt am Ende, dass die eigentliche Bedeutung durch den Bruder geschieht. Und zwar die zwei Thesen ohne Kommentar möchte ich aussprechen. Erstens, die Liebe zum Nächsten ist die zentrale Tat unserer Existenz. Und zweitens, die Liebe zum Nächsten ist das einzige Medium der Begegnung mit Gott. Ich habe mich nämlich gefragt, ist die Liebe zum Nächsten ein bloßes Gebot? Hat Gott diese konkrete Liebe wirklich, plötzlich irgendwie einmal durch einen Ratschluss mit der Liebe zu ihm gleichsam gleichgesetzt? Ist der Nächste bloß ein Material, eine Gelegenheit der Liebe zu Gott? Das wäre, glaube ich, ein verhängnisvolles Missverständnis. Indem und insofern wir den Nächsten lieben, lieben wir schon Gott. Diese zwei sind wirklich und nicht nur willkürlich eins. Die Frage ist, ob Sie das für mich nicht theologisch und nicht philosophisch begründen könnten. Gut. Ich glaube, somit kann die einzige Größe des Menschen nur in der Liebe zum Nächsten liegen. Der Drang nach Größe, diese Magnanimitas, erweist sich als solche, als echt und unverbrüchlich in Wagnis der Hingabe zum Nächsten, an den Nächsten. Indem wir im schlichten Dienst am Bruder beweisen, nicht wahr, dass das Leben eine unausdrückbare Tiefe hat. Darin erfahren wir, dass unser Sein auch eine unergründliche Tiefe besitzt. Diese Erfahrung der Hingabe befreit uns dann vom Überdruss und von unserer Angst. Nur der, der sich verpflichtet hat, den Geliebten durch neuen Mut zum Leben zu schenken und es vor der Bedrohung unserer Welt schützt, kann erleben, dass selber Mut zum Leben hat. Die erlebte und in die Kleinheit des Alltags hinein verwirklichte Großmut, die sich nun im helfenden Dienst am Geliebten du erleben lässt, das bringt weiß, dass wir trotz allem, was wir in unserer Existenz sind, wirklich irgendwie die Spitze des Universums bilden. Wir sind, wie Thomas von Aquin sagt, mehr als Engel. Meine Damen und Herren, mehr als Engel. Wir sind nämlich Menschen, die in Christus und durch Christus in die Tiefen der heiligen Dreifaltigkeit hineingenommen wurden. Wir sind, das erfahren wir täglich, in bitterer Demütigung, nicht groß. Die Größe aber, zu der wir berufen sind, ist unermesslich. Wir haben bis jetzt einige, das heißt zwei Verdichtungspunkte mit der menschlichen Eigentlichkeit miteinander besprochen, nämlich Großmut und Wahrhaftigkeit. In der letzten Vorlesung habe ich Ihnen noch über jene Ereignisse des Aufbruchs mit menschlicher Existenz zur letzten Eigentlichkeit sprechen wollen, von jenem Feuer der endgültigen Gottbegegnung, dass die Kirche mit dem etwas seltsamen und für viele befremdenden Ausdrücken als Fegfeuer und Gericht benennt. Da wir aber nur 10 Stunden zur Verfügung haben und ich doch alle Themen durcharbeiten möchte, die ich für Sie vorbereitet habe, glaube ich nicht, dass ich den Lauf unserer Gedankengänge unterbrechen soll. Vielleicht ergibt sich eine Möglichkeit im Verlauf noch unserer Vorlesungen, diese zwei Fragen noch miteinander zu besprechen. Heute möchten wir über etwas nachdenken, das uns recht viele Schwierigkeiten bereitet und vielleicht auch bereiten wird, über die Demut. Ich möchte Ihnen nicht hochwissenschaftlich hier darüber einen Vortrag halten, eher ganz ruhig und still meditierend in dieses Geheimnis hineingehen. Die Mitte menschlicher Existenz, der aufrichtig gelebten Existenz, heißt doch Demut. Diese Selbstbescheidung ist aber immer schon von vornherein eine implizite, eingeschlossene Anerkennung Gottes. Sie ist die Fähigkeit, die vielleicht mühsam erworbene Tugend, sich nicht in den Mittelpunkt der Ereignisse zu stellen, der Interessen hineinzustellen. Ich möchte hier einen schönen Gedanken von Kardinal Journet aufgreifen. Er sagt, in einem wahren, aber nur schwer definierbaren Sinn ist die Demut schon Anbetung. Demut ist nämlich eine Absolutheitserfahrung, nämlich die Erfahrung einer absoluten Grenze in mir und darüber hinaus Erfahrung einer absoluten Größe. Nur dann ist die Haltung der Demut berechtigt und vollziehbar, nicht wahr, leistbar, wenn diese Haltung ein absolutes, ja den Absoluten anerkennt. Demut ist nicht ein niedriger Sinn. Sie ist in der gleichen Seelentiefe verankert wie Hochherzigkeit und Großzügigkeit. Auf jeden Fall ist sie keine Selbstverachtung. Und ganz im Gegenteil. Sie ist die Achtung vor dem Unendlichen im eigenen Sein. Vor dem Unendlichen, das uns innewohnt. Das wir aber im Grunde noch nicht sind und nicht sein werden. Um demütig zu sein, echt, muss man in der Gegenwart des Absoluten leben. In Freundschaft und in der Liebe. Wir verleben alle, bewusst oder unbewusst, in der Gegenwart dieses Absoluten. Diese Gegenwart ereignet sich aber in einer gebrochenen Existenz. Zuvor möchte ich aber die gestrige Vorlesung ergänzen. Nämlich, wir haben gesehen, diese zwei Begriffe bedeuten. Existenziell für uns bedeuten, das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Es gibt nicht Menschen, die gerade dann eine schnelle Antwort geben, wenn sie keine wissen. Und es gibt auch Fragen, auf die keine klare Antwort gibt. Und es gibt wohl in unserer Existenz Fragen, auf die gar keine Antwort gibt, weil uns Gott das geoffenbart hat, aber nur das geoffenbart, was uns zum ewigen Heile gereicht. Diese zwei Fragen, Vorsehung und Auferstehung, gehören zu diesen Nifa-Fragen. Ich habe hier für Sie als Möglichkeit christlicher Bewältigung der Existenz das alte Wort Vorsehung hervorgekehrt. Ich habe mich schon oft gefragt, wie man einen Nifa-Menschen von heute ganz kurz und lebensnah sagen könnte, was eigentlich diese tiefe Erfahrung der Frommen sei, die Vorsehung heißt. Man müsste eigentlich auch heute das Entscheidende ganz kurz sagen können. Aber wie? So wie Philippus den Kämmerer aus Äthiopien offenbar auch ganz gut sagen konnte, was das eigentliche Wesen des Christlichen ist. Es gibt in der Geschichte des Christentums Urworte, in welchen die Erfahrung der jeweiligen Epoche, die innere Erfahrung der jeweiligen Epoche sich verdichtet, die man heute zum Beispiel nur auszusprechen braucht, um unmittelbar nicht verstanden zu nicht werden. Wenn man heute ausspricht, zum Beispiel Nächstenliebe, Bruder, Zukunft, Hoffnung oder Welt, vielleicht weltliche Welt und Entwicklung nicht sogar, dann nicht versteht der heutige Mensch unmittelbar, welches die religiöse Bedeutung dahinter ist. Der Begriff Vorsehung gehört leider nicht zu diesen Begriffen. Wohlan, wenn es für einzelne Begriffe eine Zeit der Gnade gibt und wenn Gott jedem seine Gnade gibt, wenn er sich ehrlich darum bemüht, dann liegt es an uns, vielleicht an uns, junge Generation der Theologen, diese Gnade für dieses Schlüsselwort Vorsehung jetzt, heute, neu zu erringen. Sehen Sie, der Mensch von heute lehnt sich gegen jegliche Ungerechtigkeit auf. Ungerecht wäre aber eine Vorstellung der Vorsehung, die magisch ist. Einige haben den Trick herausgefunden. Einige haben herausgefunden, sie brauchen nur ihren Intimus, dem lieben Gott, ein Wort zu sagen und es wird schön für ihren Ausflug. Die anderen haben immer schlechtes Wetter. Man verstellt somit die Vorsehung zum handfesten Gebrauch des Alltags, des Erfolges und des Wohlergehens in der Welt in Dienst. Genau das ist aber die Definition der Magie. Einer in der Heiligen Schrift immer wieder verurteilten Regungen eines selbstsüchtigen Herzens. Gott hat diese Vorstellung der Vorsehung in der Bibel immer und oft Das Buch Job handelt ja von nichts anderem. Der Satz stimmt einfach nicht. Wem es im Leben besser geht, ist ein besserer Mensch. Dieser Satz stimmt im Christentum nicht. Es gibt gute, gottergebene und fromme Menschen, die ein elendes und erfolgloses Leben verbringen, die jedem Unglück ausgesetzt sind, die jedem Unglück begegnen, nicht weil in jeglicher Verzweiflung und Bedrohung ausgesetzt sind, die auf allen Wegen ihrer Existenz in Engpässe geraten, die immer gerade dort stehen, wo der Blitz einschlägt. Wäre Vorsehung Mittel irdischer Sicherheit und irdischen Wohlergehens, so wäre sie keine von Gott geoffenbarte Wahrheit. Das heißt, keine Botschaft der Freude und der Befreiung, sondern eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Vorsehung, diese große Botschaft Gottes, ist nicht an die Erfolgreichen ergangen, sondern an die mutlosen, verzagten und angstvollen. Wenn dich deine eigene Schwäche, die Verlust deiner Sünden bedrücken, wenn du wirklich keinen Ausweg, keinen irdischen Ausweg mehr siehst, dann denke an Gott. Er ist dein Freund. Er ist bei dir und steht zu dir in allen Lebenslagen. Demnach, wie ich gestern schon angedeutet, wäre Vorsehung nichts anderes als Hoffen wieder Hoffen. Die allerletzte Zuflucht der Betrübten und Getrübten. Die anderen brauchen ja gar keine Vorsehung. Sie haben für sich schon genug vorgesehen. Wo aber die menschliche Kraft zu Ende ist, kann nur Gott helfen. Und diese allerletzte und somit unverbrüchliche Hilfe des Herrn heißt einfach und schlicht Vorsehung. Sie ist in Begriff der Erlösung. Sie besagt, gerade die Unglücklichen in ihrem Unglück sind Lieblinge Gottes. Gerade sie, weil sie auf diese Liebe am meisten angewiesen sind. Der Unglücklichste ist aber der Sünder. Gerade ihn umgibt Gott mit seinem grenzenlosen Erbarmen und mit seiner absoluten Güte. In dieser Umkehr, in dieser Wandlung des Verdenkens besteht eigentlich Vorsehung. Vielleicht ändert sich gar nichts in der Welt. Meine innere Einstellung ändert sich. Vorsehung besteht nicht darin, dass Gott etwa auf wunderbare Weise in unser Leben eingreift, die Bedrohungen wegschafft, die Angriffe der Welt vernichtet oder zunichte macht. Vorsehung ist eine gnadenhafte Umwandlung unserer Erlebnisquellen, unserer Erlebniswelt. Sie heißt, in allen Situationen deiner Existenz, in nicht jeglicher Verwirrung, und ich betone, in jeglicher, gibt es noch einen Ausweg. Alles kann zu Gnade werden. Jede Lebenslage, bei jeder Not, ist schon von vornherein aufgehoben in der allumfassenden Barmherzigkeit mit Gottes. Vielleicht bleibt alles beim Alten. Die Bedrohung weicht nicht. Das liebe Kind, für das ich bete, stirbt vielleicht. Ich muss meine Ängste ertragen bei mir. Seine Liebe ist unbegreiflich. Aber seine Liebe ist so unbegreiflich, nur das Erscheinen mal äußert sich in all dem. Wie? Das nicht wahr, weiß ich nicht. Das nicht wahr, müssen Sie herausfinden. Und ich bitte, nicht wahr, denken Sie während diesen nicht wahr, Vorlesungen mit mir nicht wahr, zusammen, vielleicht. Thank you. über Menschen erlebt, den Untergang von jemand, der unter uns erschien als Darstellung, als Verwirklichung absoluter Güte, als Verständnis und Güte. Da war endlich ein Mensch unter uns, in unserer dunklen Welt, der die Sünder und die Schwachen und gerade die in Schutz nahm. Die Freundlichkeit, wie es heißt, hat in ihm aufgeleuchtet. Man konnte seine große Anziehungskraft spüren. Ein einfacher Mensch war da. Christus, der in alle Situationen unserer Existenz eintritt, der die Krankheit, der sich oft offenbar unsagbar müde fühlte und doch eine grenzenlose Verzärtlichkeit in sich trug für alles, was da lebt. Einer war endlich unter uns, der restlos Mensch war, der das geknickte Rot nicht brach und den glimmenden Gott nicht erlöschte. Er war der Freund, der Freund der Menschen, der Einigende war er. Eine große Freude verwaltete um ihn herum. Niemanden hat er gehasst, niemanden verurteilt und niemanden Böses mit Bösem vergolten. Und die anderen haben ihn umgebracht. Dass diese Reinheit und Güte untergeht, das konnten sie nicht ertragen. Kann so etwas endgültig untergehen? Da können diese Schurken, entschuldigen Sie, über diese reine kindliche Gesinnung endgültig gesiegt haben. Nein. Dieser Schrei eines verzweifelten Herzens im Angesicht des Bösen heißt schon Erlebnis der Auferstehung. Nicht wahr, was die Apostel dabei noch alles gesehen haben mögen, ist nicht das Entscheidende. Es ist nur ein äußeres Zeichen inneren Gesinnungswandels. Mit der geballten Kraft ihrer Verzweiflung haben diese Menschen der Welt der Selbstsucht und der gierigen Selbstbehauptung ins Gesicht geschleudert, die Gesinnung Christi und die Existenz Christi hat absolute und ewige Gültigkeit. Und seine irdische Haltung ist zum Maßstab ewigen Seins geworden. Im Vertode Christi wurde das zur Endgültigkeit, was schon in der Vorweisigkeit seiner irdischen Existenz er verwirklicht hat. Diese Selbstlosigkeit unseres Existenznachvollzugs. Somit überflutete Christi Existenz, aber vor allem Christi Gesinnung das All. Wurde allgegenwärtig. In allen Sphären unserer Welt und unseres Existenznachvollzuges erleben